Einen schönen guten Abend und hasta luego, ist das richtig? Ja, schönen guten Abend in die Runde, in die Vuelta-Runde und als Ersten grüße ich dann natürlich den lieben Thomas. Hallo Thomas.
Hallo Christian in Köln.
Ja, als allererstes habe ich einen Aufruf und zwar mögen unsere Hörerinnen und Hörer dem Thomas einen Traum verwirklichen. Ich überspitze jetzt und übertreibe ein bisschen. Du möchtest starten beim, wie heißt das, Supercross München, ne?
Den genauen Namen der Veranstaltung habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber
doch, ich glaube schon.
Olympia.
Oder Super Prestige. Olympia? Naja, wurscht. Irgendwie bei diesem Olympia Crossing im Olympia Park. Olympia Cross München Park. Da wirst du starten. Olympia Berg Cross mit deutschem Cross. Nee, das ist Leichtathletik. Das machst du nicht. Das verbiete ich dir. So ein Dreck. Nein, ich bin großer, also Leichtathletik hat auch seine Berechtigung. Auf jeden Fall möchtest du da starten. Im Oktober ist das, glaube ich, ne? Supercross.
Genau, Munich Supercross.
Munich Supercross. Ja, da war es doch. Munich Supercross. Und das, dass du Beine hast wie kein Zweiter, dass du eine Motivation hast wie kein Dritter und alles, was dazugehört. Das Einzige, was jetzt, sagen wir, wie es ist, realistisch fehlt, ist noch der fahrbare Untersatz. Und wenn also jemand aus der Umgebung von München, aus der Münchner Gegend, einen Crosser hat, den er zur Verfügung stellen möchte, wenn er eine Idee hat, wie du an einen Crosser kommst, was gibt's noch? Wenn jemand einen Crosser klauen will noch und ihn dir zur Verfügung stellt, all diese Dinge, dann möge er oder sie sich melden. Rahmengröße 58 wäre top. Weil das bist du so, du bist eins.
Das passt schon.
Also du bist, wenn ich jetzt raten würde, ich weiß es nicht genau, aber ich würde dich jetzt schätzen auf 1,88.
Passt.
Siehst du, boah. Und ja, du bräuchtest ein Rad, 28.19.10. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass der Thomas mit Sachen sehr pfleglich umgeht. Also wirklich ohne, ich würde ihm meine Räder immer alle ohne Bedenken geben. Mehr
fehlt nur das fahrerische Können dafür.
Ja, nein, jetzt stell da nicht unter den Scheffel. Die Dinger, die du hochgekommen, also hoch kommst du da überall. Klar, bei den Abfahrten, ne, aber ich kenne die Strecke nicht. Da will ich jetzt gar nicht.
Ich kenne sie ja schon. Also, beziehungsweise, ich denke mal, das ist ähnlich wie bei der Cross-Deutschen Meisterschaft.
Letztes Jahr, ne?
Letzten Jahr, ja. Mhm. Also, hat mir gefallen.
Ja. Würdest du, es gibt ja dann allgemeines Munich Supercross, da gibt es auch mehrere Wertungen, ne? Freies Training Samstag, dann erster Vorlauf, zweiter Vorlauf, Master, Siegerehrung, freies Training, Finale, Siegerehrung. Naja. Es gibt ja auch noch den Rafa Gravel Ride, vielleicht nimmst du den auch noch direkt mit am Sonntag. Ich meine, wenn schon, wenn du so einen Hobel hast.
Ja.
Was, jetzt warst du kurz weg? Ja, habe ich verstanden noch, danach nicht mehr.
Könnte man machen.
Ja, könnte man machen, wenn man das Rad hat. Also wenn irgendeiner eine Idee hat, ansonsten müssen wir halt die Adressen vom BMC-Shop, vom Track-Shop, vom Bianchis, da gibt es nicht mehr, BMC, Track, Canyon, da müssen wir halt die ganzen Geschäfte mal ausfindig machen und da in der Nacht- und Nebelaktion. Mal gucken, wie gut die Alarmsicherungen sind.
Ich sehe auch gerade, man kann sich noch gar nicht anmelden. Also von daher ist das jetzt...
Was? Da kann ich mich nicht anmelden? Was ist das denn für ein Orga?
Ja, erfolgt über Rat.net, sobald die Ausschreibung veröffentlicht ist, werden wir den Link zur Verfügung stellen.
Ja, aber das ist eigentlich mehr weit. Was ist denn da los mit München? Nichts organisiert. Naja, also es ist noch gut ein Monat Zeit. Ja, ein bisschen mehr sogar. Wenn er eine Idee hat, wie der Thomas an ein Rad in München umgeben kann oder wie gesagt ein Rad da stehen hat und sagt, nimm es, dass die Super Speed Machine mit Gravel mit 33 mm Reifen drauf passt, dann möge er sich melden. Aber bevor wir zu diesen Punkten weiter in der Zukunft noch kommen, sprechen wir jetzt erstmal über das Naheliegende, nämlich die Vuelta. La Vuelta Ciclista España 2023, die uns immer mehr in den Bann zieht. Also das kann ich jedenfalls für mich behaupten. Jetzt habe ich hier noch einen falschen Link. Was ist denn hier los? Geht ja gar nicht. Oft Blödsinn gemacht. Wir sind stehen geblieben bei Etappe 4, wenn ich es richtig erinnere.
Ja, ich bin mir nicht mehr genau sicher. Hatten wir die 4 schon besprochen?
Ja, bin ich eigentlich sehr, sehr sicher. Nach Tarragona. Dieses nicht ganz so schöne Städtchen. Vielleicht Zwischenstand, ne, zum Zeitpunkt der vierten Etappe war Evenepoel vor Lenny Martinez von Team Groupama FDJ Vingegaard, Vlasov und so weiter und so fort. Es war dann so, dass die Gesamtklassementfahrer so langsam sich nach, ich finde immer so durchtröpfeln, ne? Dann kommt hier mal wieder einer hoch, hier mal wieder einer hoch. Oder andersrum könnte man auch sagen, dass einer von den Fahrern, die eigentlich da vorne nicht so hundertprozentig dazugehören, nach hinten runterrutscht. Ja, so ist das. Und wir kamen dann zu Etappe Nummer 5. Genau, zahl nicht so. Page could not found. Was ist das denn hier? Wieso kann die Etappe Nummer 5 nicht gefunden werden? Das ist ein Skandal. Mal gucken.
Hä? Ja, auf jeden Fall war das
ja, schieß mal los.
Die Etappe, wo wir vorher überlegt haben, ob vielleicht nicht doch die Ausreißer da gute Chancen haben mit diesem Zweitkategorieberg. Um ehrlich zu sein, sah es dann auf dem Profil schwerer aus, als es letztlich war. Zwar 12 Kilometer bergan, aber dann mit 4% und die Ausreißergruppe war jetzt dann auch nicht, ja, sag ich mal, so stark, als dass da nicht hätten die Sprinterteams die wieder einholen können. Es kam am Ende zu einem Massensprint. Caden Groves holt seinen zweiten Etappensieg und ich glaube, wenn er da Unterstützung gehabt hätte, hätte sogar Filippo Ganna den Massensprint gewonnen.
Ja, also er war ja ein bisschen oder ist ein bisschen vom Pech gebeutelt. Er hatte ja schon einen Fahrer zu dem Zeitpunkt, hatte er glaube ich schon verloren.
Ja, Laurens de Plus, der war schon auf der ersten Etappe mit dem Hüftbruch
geschieden. Genau. Ne, und er ist so ein bisschen Einzelkämpfer und hat wahrscheinlich auch das heutige Zeitfahren schon, wir nehmen auf am Dienstagabend, das heutige Zeitfahren so ein bisschen ersehnt, weil das war mit der Sicherheit ganz der Wahrscheinlichkeit so sein Zwischenziel oder sein Hauptziel. Weil, ja, über die Kapitänsrolle dort oder ob es wirklich überhaupt einen Kapitän gibt, wie man damit arbeitet, das ist ja noch ein bisschen unklar oder war es zumindest auch zu dem Zeitpunkt unklar. Da wird man wohl auf Etappensiege gehen müssen. Und ja, da war es knapp, aber hat nicht gereicht, um es so zu sagen. Für Evenepoel, ja, ich will nicht sagen das Problem, aber hatte sich dann halt so herausgestellt, dass er das Trikot nicht abgeben konnte. Ne? Also der hat an dem Tag, ich muss ja kurz hier, glaube ich, den Ton ausmachen, der hat dann am Tag dann nicht die Möglichkeit, sein Trikot abzugeben. Eine Frage noch, ich habe das nämlich nicht richtig mitbekommen. Was war mit Romain Bardet? Also der ist ja richtig abgestürzt. War das Unfall, Panne? Oder weißt du das?
Weiß ich gar nicht genau. Ich meine, die wurde eine hintere Gruppe durch einen Sturz aufgehalten, bin mir aber nicht mehr sicher. Also da sind ja einige in der Gesamtwertung zurückgefallen, beziehungsweise bitter war natürlich der Tag auch für das Team Jayco Alula, die mit Dunbar und den Kapitän und Zahner einen wichtigen Fahrer verloren haben. Warum der da jetzt rausgefallen ist, also hat er sich auch bewusst Zeit genommen, um dann in die Gruppen gehen zu können.
Ja, es waren nur noch zwei Fahrer hinter ihm. Er ist mit einem anderen Fahrer von Groupama FDJ reingekommen und hatte 5 Minuten Rückstand. Das klingt für mich ein bisschen so nach Panne oder irgendein technisches Problem und dann, wie du sagst, ne, das so nach dem Motto, okay, wenn mir das jetzt schon passiert, dann nutze ich das wenigstens, hole das Positive raus, nämlich ich hole mir viel Rückstand, was jetzt erstmal nicht positiv klingt, aber ja, sorg so dafür, dass ich in Gruppen keine Gefahr bin und kann dann auf Etappensiege gehen, was ja von vornherein auch das ausgegebene Ziel von seinem Team war. Oder für ihn, vom Team für ihn ausgegebenen Ziel war. Gesamtwertung sich sonst nichts geändert. Würde ich sagen, gehen wir dann nach dieser relativ ereignisarmen Geschichte dann doch direkt zu Etappe Nummer 6. Irgendwie sind alle Links, die ich gesetzt habe, falsch, ich Idiot. Naja.
Die war am 31. August, also liegt jetzt auch schon ein bisschen zurück. Das war dann der letzte Donnerstag. Von La Val d'Uixó nach Observatorio Astrofisico de Javalambre.
Sehr schön ausgesprochen, möchte ich jetzt erstmal kurz vorher sagen.
ja, die Etappe war mehr, als man sich gedacht hat. Also sie war krass, um es ehrlich zu sagen.
Weil es ist halt immer, wenn ich Observatorium sehe, weiß man ja auch direkt, okay, am Ende geht's hoch. Also das ist schon mal Fakt. Ne? Und 4000 Höhenmeter ist auch einiges, aber man hat dadurch, dass das nicht irgendwie so kompakte Höhenmeter waren, war man eigentlich nicht, also zumindest sind wir, glaube ich, erinnere ich beide, ne, nicht so unbedingt davon ausgegangen, dass das so eine Riesengeschichte wird, also dass das so eine Veränderung mit sich bringt alles.
Nee, gar nicht. Also ich hatte gedacht, auf den letzten 2 oder 3 Kilometern greifen sich vielleicht die Klassementfahrer an, wenn überhaupt. Mhm. Aber dadurch bedingt, dass die Etappe halt sehr animiert gestartet wurde und Jumbo-Visma mit einem Plan reingegangen ist, nämlich möglichst viele Leute in die Ausreißergruppe zu schicken, der dann auch aufging, entwickelte sich so eine ganz eigene Dynamik in dem Rennen, wo zwischenzeitlich Soudal Quickstep und Remco Evenepoel die Situation völlig entglitten war. Also diese Gruppe mit über 40 Fahrern waren es, meine ich, war auf über 7 Minuten weggefahren. Mhm. Und da waren halt wirklich gute Klassementfahrer drin. Allen voran dann auch Sepp Kuss.
Ja.
Und dann hatte Evenepoel ja Glück, dass er da noch 2 Alliierte hatte. Also Movistar und Ineos haben geholfen, den Rückstand so bis zum Fuße des Schlussanstiegs auf 3,5-4 Minuten zu drücken.
Wobei, wenn ich kurz fragen darf, Ineos da nicht wirklich verstanden habe. Also okay, Gerard Thomas war jetzt nicht so weit weg, aber der war jetzt auch schon aus den Top 20 rausgefallen. Was für einen Auftrag hatten die oder was für eine Mission haben die da verfolgt?
Meinst eben genau das. Die haben halt noch gehofft, dass sie irgendwo noch irgendwann was wahrscheinlich in der Gesamtwertung ausrichten können. Oder sie haben einfach, sind so gefahren, wie sie es sonst oft machen, einfach fahren ohne, selbst wenn sie niemanden haben, der gewinnen kann.
Ja, okay. Fand ich ein bisschen erstaunlich, obwohl ich ja Sympathien für das Team habe. Das passt, also habe ich nicht gesehen, warum das passiert. Aber naja, wenn sie nur so fahren können, dann ist es ja okay. Von den anderen Teams war ja natürlich eindeutig. Aber also Kuss vorne, das war schon so ein Ding, wo man sich dachte, was ist denn jetzt los? Also wollen sie jetzt die 3 Grand Touren mit 3 Fahrern, verschiedenen Fahrern auch noch gewinnen?
Ja, auf der anderen Seite musst du natürlich sagen, dass du niemals als Soudal Quickstep eine Gruppe mit 40 Fahrern wegfahren lassen darfst. Ja. Das ein ziemlich krasser Fehler, würde ich sagen.
War es Fehler oder war es auch Unvermögen? Also
was heißt Unvermögen? Also beziehungsweise auf der anderen Seite hast du natürlich auch nicht viel Chancen, wenn eine Gruppe mit 40 Fahrern wegfährt, die sich dann einig ist, da kannst du nur im Feld wirklich Vollgas über einen Kilometer sprinten, um das Loch gleich zuzufahren. Ansonsten hast du da auch wenig Chancen. Beziehungsweise in der Gruppe war es ja so, dass da mehrere Mannschaften, also Jumbo, die hatten, meine ich, 4 Fahrer in der Gruppe, wo sich dann alle aufgeopfert haben für Sepp Kuss dann auch. Also die sind dann wirklich vollgefahren. Groupama hatte auch großes Interesse, war auch mit mehreren Leuten da, sind auch vollgefahren. Also sieht man dann auch selten, dass sich so eine große Gruppe in der Form, dass die so gut zusammenarbeiten. Mhm. Das trug noch dazu bei.
Ja, aber warum nicht? Also ne, kann ja auch mal klappen und da hat es geklappt. Und das brachte uns dann am Ende dazu, also ne, diese Gruppe wurde dann dezimiert, also es sind immer weniger geworden. Und am Ende ist hier wieder einer rausgefallen. Aber am Ende war es dann so, dass Sepp Kuss sich absetzen konnte und dann fast eine halbe Minute noch rausgeholt hat auf den zweiten und das Ding abgeschossen hat. Und das war wirklich für mich so, wo soll das noch hinführen? Also was passiert jetzt noch? Also abends beim Tischtennisturnier gewinnt noch der Jumbo Busfahrer das Tischtennisturnier oder was? Wo wollen die hin? Also langsam kann man ja nur sagen, mehr geht ja kaum.
Da ist jetzt natürlich dann noch eine weitere Option, die man hat, um den Fahrer wie Remco Evenepoel unter Druck zu setzen. Jetzt hat man nicht nur 2, sondern gleich 3 Leute, die im Klassement potenziell gefährlich sind und erstaunlich ist natürlich bei Sepp Kuss, dass der jetzt schon den Giro und die Tour gefahren hat und bei der Vuelta noch so gut ist oder gefühlt sogar noch besser ist als bei den ersten beiden. Auf der anderen Seite.
Darf ich kurz stoppen? Entschuldigung, ich unterbreche dich wirklich ungern, weil du meistens eh mehr Recht hast als ich. ist er so viel besser oder kann er jetzt einfach mal fahren? Vielleicht hätte er bei den anderen Touren ja auch schon besser fahren können oder hätte man ihm die Chance gegeben, rauszufahren, hätte mehr leisten können.
Das gibt's schwierig jetzt, zu sagen.
Weil das wollte ich jetzt auch noch sagen, ne? Weiß man nicht.
Ja, er hatte die Chance nicht. Auf der anderen Seite, wenn er es gedurft hätte, sagen wir mal so, dann wäre er jetzt wahrscheinlich nicht auf diesem Niveau, weil, das wollte ich gerade anführen, zu seinen Gunsten, er hatte natürlich nur bestimmte Tage, an denen er gefragt war. Er hatte auch Tage, an denen konnte er sich ein bisschen zurücklehnen und ja, jetzt nicht ins Gruppetto gehen, aber doch musste da nicht seine maximale Leistungsfähigkeit abrufen. Und von daher ist es dann doch schon in gewisser Weise eher noch vorstellbar, dass jetzt jemand nach dem Giro und der Tour auch die Vuelta auf diesem Niveau bestreitet. Was natürlich jetzt dann für ihn neu ist, dass er jetzt diesen Druck auch hat, dass er jetzt jeden Tag dann diese Leistung abrufen muss.
Also du meinst, im Prinzip müsste man es eher auch so sehen, er hat jetzt nicht die, natürlich ist er Giro und Tour de France gefahren, aber von den, wie viele Etappen sind es denn dann eigentlich, 21, 20 waren es in Wirklichkeit, wenn man es genau nimmt, nur, nehmen wir mal die zwei Zeitfahren raus, jeweils die, ne, also von den 40 Etappen waren es eigentlich nur 30 Einsatztage oder 28 Einsatztage im Grunde genommen. Ne, und das ist deswegen vielleicht auch jetzt für ihn noch möglich ist, sowas zu leisten. Ja, würde ich jetzt
unterschreiben. Also ich glaube jetzt nicht, dass der dann die Vuelta gewinnt, weil dann hinten raus wird es dann doch zu schwierig für ihn. Man hat dann an den nächsten Tagen, wo wir dann noch dazu kommen, gesehen, dass er ja von den dreien, ja, sag ich mal, der ist, der am ehesten abgehängt wird am Berg von den dreien von Jumbo-Visma und auch vor allem diese 20. Etappe mit diesem Klassiker-Profil ist für so einen Fahrer, für Sepp Kuss, denke ich, nichts. Mhm. Aber was ich noch anmerken wollte zu Sepp Kuss, beachtlich war natürlich auch, wie er den Champagner getrunken hat auf dem Podium dann. Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, in einem Interview hat er gesagt, dass er leicht benommen irgendwie vom Podium gegangen ist.
Das wär bei mir wahrscheinlich schon alleine von der Kohlensäure wäre ich leicht benommen. Also das war schon, ja, der guten Zug drauf, der gute Mann. Also kann man nicht anders sagen.
Auf der anderen Seite wirft es dann natürlich kein gutes Licht auf ein Team wie Jumbo-Visma, die vor oder war es während der Tour de France über Groupama gelästert haben, dass die Bier während der Tour de France trinken und dann haut er sich da eine halbe Flasche Shampoos rein.
Ich sag mal so, besser der Shampoos im Magen als der Korken im Auge. Insofern kann es immer schlimmer kommen. Aber das wusste ich nicht mit dem Groupama FDJ. Also das ist mir neu. Insofern hatte ich nicht mitbekommen. Mei, es gibt ehemalige Tour de France-Sieger, von denen man munkelt, dass sie sich gerne auch mal eine ganze Flasche Rotwein reingeschraubt haben. Und dann auf Deutsch, ja, ne, sagen wir mal nicht, müssen wir ja nicht weiter ausbauen, ausführen, aber.
Was dann noch spannend war natürlich, waren dann zwei Rennen in einem, also zum Zuschauen, da war ich begeistert von der Etappe, weil so viel los war und im Prinzip konnte man sich die ganze Etappe, die ja leider nicht im kompletten im TV ausgestrahlt wird, beziehungsweise auch nicht mal im Stream, also das liegt an der Übertragungsgesellschaft dann, da wäre es halt wirklich mal wert gewesen, von Anfang an zu gucken. Das hätte man machen können. Waren dann zwei Rennen im einen, also vorne, wie gesagt, dieses Rennen, oder sogar drei in einem. Es war das Rennen um den Etappensieg, dann war es das Rennen ums rote Trikot, was dann Lenny Martinez knapp mit 8 Sekunden übernommen hat vor Sepp Kuss und dann das Rennen um das Gesamtklassement, wo es bemerkenswert war, dass Remco Evenepoel da bei dem ersten Angriff schon von Primoz Roglic hinten rausgeflogen ist. Und dann ist Roglic mit Enric Mas und Vingegaard zusammen Richtung Ziel gefahren, was ich dann aber wiederum bemerkenswert fand, dass meine ich sogar den letzten Kilometer ist dann Evenepoel schneller wieder gefahren als die beiden Jumbo-Fahrer.
Ja, dass dieser Abstand nicht rhythmisch geblieben ist, das habe ich auch irgendwie, man hat es nicht verstanden, also ich habe es nicht verstanden, was mich auch Ja, hinterlässt mich auch ratlos, ne? Also ich weiß nicht, was die Jumbos für einen Plan hatten. Ich meine, die sind ja ihren Stiefel runtergefahren. Ich weiß nicht, ob sie hinten heraus sich beschleunigen. Ich hatte jetzt kurz den Gedanken, jetzt wo du das so nochmal, ich es dann auch Revue passieren lasse, hat Evenepoel und sein Team, also Soudal Quickstep, vielleicht ein Kommunikationsproblem? Also das meine ich jetzt gar nicht blöd, sondern er hatte sich ja auch bei einer anderen Etappe irgendwie, sag ich mal, ohne jetzt vorwegzugreifen, ungeschickt verhalten, aufgrund von vielleicht Fehlinformationen, die da rumgeisterten. Kann das sein? Vielleicht dachte er, die Etappe wäre noch viel länger oder dass er dann so nach dem Motto, ey, pass mal auf, sind nur noch 2 Kilometer? Wie, sind nur noch 2 Kilometer? Da muss ich ja jetzt mal reinhauen. So eine Geschichte? Wäre nicht professionell, aber das andere, also.
Glaube ich nicht bei der Etappe, weil er hat hinterher selbst gesagt, dass er da einen schlechten Moment hätte. Okay. Und aber gesagt, wenn das ein schlechter Tag war, dann war es in Ordnung. Er konnte einfach nicht, wie soll ich sagen, also in den roten Bereich gehen und ist dann einfach sein Tempo runtergefahren. Mhm. Während die anderen kurz im roten Bereich waren, wo sie den Vorsprung rausgefahren haben, hat er halt dann einfach seinen Stiefel weitergefahren und dadurch ist der Vorsprung dann auch nicht so richtig größer geworden von den Jumbo-Fahrern. Also eine halbe Minute am Ende war dann immerhin noch in Grenzen gehalten und er war ja sogar durch die Zeitbonifikation des Mannschaftszeitfahren sogar noch vor den beiden Jumbo-Fahrern am Ende.
Mhm. Ja, aber das waren alles so, oder das war so eine von den Etappen, wo ich gesagt habe, also die... wie soll ich das beschreiben? Also das ist so eine Etappe, die sorgt jetzt dafür, dass es hinten raus vielleicht spannend wird. Ne? Das sind jetzt vielleicht so die paar Minuten oder Sekunden, halbe Minute. Das sind die Abstände, die hinten wieder reingeholt werden müssen. Und naja, also er ist der Zeitfahrweltmeister, da beißt ihm aus kein Faden ab, aber macht spannend, um es sozusagen einfach zu sagen, wenn komplizierte Worte nicht zu finden sind. Wie du sagtest, Lenny Martinez hat dann vom Groupama FDJ hat in dem Tag das rote Trikot übernommen. Sepp Kuss Zweiter, also ihm haben da in Anführungszeichen nur 8 Sekunden gefehlt. Oder anders gesprochen, Lenny Martinez hat dadurch, dass er sich die 6,5 Sekunden, das war's jetzt. Auch nicht, das hätte auch nicht gereicht, aber vor Marc Soler, Wout Poels, Steph Kars, Landa, ne, das sind dann jetzt dadurch, dass einige noch in dieser Ausreißergruppe waren, wieder ein paar Namen dazwischen geraten, sozusagen vorne. Und wie du am Anfang es richtig eingeleitet hast, die Etappe, viel spannender oder viel aufregender, als wir eigentlich gedacht haben. Und uns im Vorfeld dazu geäußert haben. Etappe Nummer 7 wiederum würde ich sagen, okay, da lagen wir gar nicht so falsch, dass da jetzt nicht wirklich, wie soll man sagen.
Die war dann das genaue Gegenteil, also ja. Die war echt langweilig, muss man sagen.
Ja, jetzt ist aber wirklich hart ausgedrückt langweilig, ja, da hast ja recht.
Bis auf, sage ich mal, die letzten Kilometer hat sich da wenig getan, also was natürlich, ja, traurig war in dem Sinne, war ein schwerer Sturz, der im Finale war, von Timon Arensmann von Ineos, der sich auch, glaube ich, eine Gehirnerschütterung zugezogen hat und wusste auch hinterher nicht mehr, also konnte sich nicht mehr dran erinnern und meinte dann, wenn sein Helm nicht gewesen wäre, denkt er nicht mehr am Leben gewesen. Das sah echt übel aus. Und ja, dann der Sprint, der war zu erwarten auf der Etappe, hat mir schon gesagt. War super chaotisch. Also ja. Ich hätte gedacht, Caden Groves, auf jeden Fall ist der nicht zu schlagen an dem Tag. Aber auch Alpecin konnte da keinen ordentlichen Zug aufbauen. Es gab so 300, 400 Meter vom Ziel. Eine recht,
heftige
Kurve noch. So eine Linkskurve, ja. Und dann mit dem Sieger, ja, hätte ich halt nie gerechnet. Geoffrey Soup.
Hat er selber nicht mitgerechnet.
Nee, vor allem, dass dieses Team bei einer Grand Tour eine Etappe gewinnt, Total Energies, die ja eher so ein bisschen als, ja, sag ich mal, nicht so erfolgsverwöhnt sind. Und er dann mit 35 Jahren jetzt nochmal sozusagen größter Erfolg seiner Karriere nach dem, ja, letzte Sieg war, meine ich, ein Etappensieg bei der Tropical Ami Sabongo, also so einem Rennen in Afrika, wo er auch die Gesamtwertung geholt hat.
Sag mal so, er ist schon lange dabei und das hat er wahrscheinlich, er hat übrigens da auch zweimal Second Stage, Zweiter geworden bei dieser Bongo-Tour. Er scheint dieses Jahr einfach gut drauf zu sein für seine Verhältnisse. Und er hat das beste Jahr seiner Karriere.
Ja, er war lange die rechte Hand, sagen wir so, von Nasser Bouhanni.
Mhm. Die waren auch beim gleichen Barbier, ne?
Sieht so aus, ja. Also, ich denke, Simon Geschke wird da neidisch sein.
auf jeden Fall. Aber ist doch schön. Also, das sind so Geschichten, mein Gott. Ich fand auch noch, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen, ich weiß nicht mehr, welcher Fahrer es war, Education First, der auch in dieser Linkskurve, also, er ist verunfallt, sag ich mal. Aber es gibt jetzt Unfälle, die deutlich schlimmer sind. Der ist irgendwie so an die Bande rangefahren und als wenn er sich da ablegen wollen würde im Sinne, also so, das war schon eine kuriose Situation, diese letzte Kurve. Andererseits müssen wir vielleicht mal kurz erwähnen, dass das Chaos ist ausgeblieben. Also im Sinne von, dass das Chaos der letzten oder der ersten Tage war doch zu dem Zeitpunkt, hat sich zumindest ein bisschen gelegt, ne? Also von Veranstalterseite.
Ja, schon.
Also der Fehlstart, hat er sich ein bisschen gelegt.
Aber wenn man mal so guckt, dann gab es dann jetzt doch einige Sprintankünfte. Also ich meine, es war jetzt dann schon der dritte oder der vierte Tag, an dem es dann einen Massensprint gab. Und von daher wird sich da mancher Sprinter vielleicht doch noch im Nachhinein ärgern, dass er nicht bei der Vuelta am Start war, weil so leicht kommst du als Sprinter halt nicht nochmal an Etappensiege.
Nee, das glaube ich auch. Also man könnte böse sein und sagen, wenn Jeffrey Soup da eine Etappe holt, dann hätte das auch, dann hätte ein Peter Sagan es noch geschafft oder ein Mark Cavendish, wenn er gesund gewesen wäre. Das glaube ich, kann man so stehen lassen. Diese langweilige Etappe überspringen wir dann auch einfach. In der Gesamtwertung hat sich da auch nicht wirklich was getan. Insofern machen wir einen Haken dran und gehen direkt weiter zu Etappe Nummer 8, die dann schon wieder etwas, ja, wie soll man sagen, ereignisreicher war als die Etappe davor.
Ja, das war keine Bergankunft, sondern.
Wir sind vielleicht sollten wir das nochmal einordnen. Das war dann der, Moment, heute fünfte.
Samstag.
Samstag, genau, hab ich richtig. Okay, ja, genau, der Samstag.
Ja, also es ging da ins Hinterland von Alicante, sagen wir mal so ganz grob, nach Xorit de Cati. Das ist so ein steiler Berg, rund 4 Kilometer mit fast 12% mittlerer Steigung und danach noch eine kurze Abfahrt. Im Prinzip kann man sich das so vorstellen wie zwei oder dreimal die Mühe de Huy nacheinander. Mhm. So war dieser Berg ungefähr, war eine Ausreißergruppe weggefahren, die dann aber am Fuße dieses Berges eingeholt wurde und dann war Klassement-Rennen und Jumbo hat es dann probiert, Sepp Kuss vorne rauszuschicken. Davon hat sich aber Evenepoel nicht locken lassen. Ich finde, er hat es an dem Tag sehr gut gemacht, muss man sagen. Er ist einfach, hatte noch ein, zwei Leute bis zum Fuße des Berges und ist dann einfach so ein hohes Tempo gefahren, dass keiner mehr von den Jumbo-Fahrern attackieren konnte, beziehungsweise Sepp Kuss, der es dann gemacht hat, der wurde eingeholt und zwischenzeitlich hing der dann, war der kurz sogar leicht abgehängt. Also da hat es Evenepoel ja so taktisch gut angestellt, fand ich. Und wie du schon gesagt hast vorhin, er wusste dann nur nicht, oder hat er zumindest hinterher gesagt, dass es noch um den Etappensieg geht bei dem Sprint. Und ich weiß nicht, ob er das wirklich nicht wusste oder ob er Primoz Roglic, der dann den Sprint gewonnen hat, nicht besiegen konnte an dem Tag.
Also wenn du dir das Finisher-Foto von Pro Cycling Stats anguckst, rechts unten, ne, dann kann ich mir vorstellen, dass das stimmt. Weil da guckt Evenepoel wirklich so,
Ja.
Also das ist dem Bild. Ich würde dieser Geschichte fast Glauben schenken. Und Evenepoel hat ja bis jetzt, ich stehe ihm ja relativ neutral gegenüber. Und er hat ein bisschen schon an Sympathien gewonnen durch diese Ansagen nach dem Mannschaftszeitfahren, von denen, wo er noch mit als Bester durchkam, aber trotzdem die Ansagen da gemacht hat. Er nimmt ja kein Blatt vor den Mund und ich glaube, dass da auch so ein bisschen das Herz auf der Zunge liegt. Und wenn er das so sagt, also es ist ja fast peinlicher zu sagen, ey, ich hab's nicht besser gewusst. Also das ist ja eine Peinlichkeit, die er dazu gibt mit, wir hatten keine Info, ich dachte, da wären noch Leute vorne. Ich finde es fast peinlicher zu sagen, ey Leute, der Roglic war heute einfach diese 10 Meter besser als ich. War ein guter Tag. Ich habe nur 4 Sekunden verloren, morgen attackiere ich wieder. Das finde ich so eine klassische Aussage, die du machen kannst. Aber zu sagen, mein Funk, ich war nicht informiert, also ich hätte eigentlich gekonnt, aber so, nee, sorry. Das finde ich fast peinlich. Ja, also ich glaube schon, dass das stimmte.
Ja, also mag jeder glauben, was er will.
Ja, natürlich, natürlich. Was ich interessant fand oder was ich bei der Etappe so rausnehmen möchte, es war für mich so diese Top 10, die da vorne vorgefahren sind. Vielleicht sagen wir nochmal die Top 11, also Mikel Landa, naja, gut, Vlasov vielleicht auch nicht, Wout Poels, ja. Aber die Top 8 bis Marc Soler, das waren auch wirklich dann die Top 8, behaupte ich jetzt. Da hat niemand gefehlt, der bei dieser Rundfahrt eine Rolle spielen wird.
Nee, gar nicht. Und wir sprechen die ganze Zeit über die Mannschaft Jumbo-Visma, die 3 Fahrer haben, um potenziell die Vuelta zu gewinnen. Aber ich würde auch mal das Team UAE Emirates
absolut
in die Verlosung werfen. Die haben nämlich auch 3 Fahrer. Die hatten nämlich auch an dem Tag, als die große Gruppe weggefahren war mit Sepp Kuss, hatten die Marc Soler vorne in der Gruppe, der in der Gesamtwertung immer noch allen anderen voraus ist und sehr dicht an Sepp Kuss dran ist. Und dann haben sie halt Almeida und Juan Ayuso, die zwar immer relativ schnell abgehängt sind, aber doch irgendwie wieder zurückkommen. Und es deutet vieles darauf hin für mich, dass die erst im zweiten Teil der Vuelta ihren Formhöhepunkt erreichen werden.
Sieht man auch, finde ich zumindest, sehr, sehr gut daran, wenn man, du sagst richtig, wir sprechen alle über Jumbo und die 3 Fahrer, ne, Kuss, Vingegaard und Roglic, aber wenn man sich mal die Mannschaftswertung anguckt, ne, das macht ja sonst nur das Team Movistar, die sind ja die einzigen, die den anklicken, aber da liegt UAE 1:12 zurück, das ist ja nichts. Also bei, ne, das ist ja überhaupt nichts, also wenn man das Team Jumbo als Maßstab nimmt, wenn man sich ja mal überlegt, dass das vierte Team, komischerweise irgendwie haben sie es geschafft, Bora Hansgrohe, dann schon 11 Minuten zurückliegt, ne, das fünfte Team 20 Minuten, dann sieht man erst, wie gleichauf die eigentlich mit ihren Top 3 Fahrern sind. Und vielleicht machen sie es auch so sehr, sehr, vielleicht sind sie viel, viel klüger, als wir denken und fliegen jetzt noch so ein bisschen unter dem Radar, um dann, wie du sagst, in der dritten Woche richtig zu attackieren. Auf jeden Fall ist das Team UAE, finde ich, eine ganz spannende Karte bei dieser ganzen Geschichte im Moment. Ich würde mich da auch nicht wundern, ne, wenn da noch was kommt. Also wir haben am Anfang auch viel über Team Movistar, Enric Mas gesprochen, der leider, Gesamtklassement auf Platz 4 zu dem Zeitpunkt, ne? Also, nee, das stimmt gar nicht. Der war auf 9. Der war bei der Etappe auf 4, ne? Aber UAE deutlich, also nochmal stärker, als ich gedacht habe, muss man sagen. Also, finde ich, freut mich auch ein bisschen für die Spannung. Du hast ja mal so ein bisschen mir das Team madig gemacht im Sinne von, da sind so Leute im Hintergrund und, aber das klammere ich jetzt einfach mal aus.
Ja, es gibt halt immer Team UAE Pogacar und Team UAE Rest, also wenn die mit Pogacar fahren, hast du immer das Gefühl, da ziehen alle an einem Strang und es gibt einen, der den Ton angibt und es gibt eine klare Marschrichtung, aber wenn das Team UAE ohne Pogacar unterwegs ist, das hat man beispielsweise bei der Katalonien-Rundfahrt in diesem Jahr auf dieser Barcelona-Etappe gesehen, da fährt ein Marc Soler raus vorne über den Montjuïc und dann fährt ihm Almeida im Feld hinterher. Also solche Sachen passieren dann da ganz oft. Das habe ich jetzt bislang bei der Vuelta so in der Form noch nicht gesehen.
Ah, vielleicht haben sie sich gefunden.
Mag sein.
Ich finde das immer sehr schön, dafür kenne ich dich lang genug, wenn du so Sachen sagst, wie mag sein, so, aber innerlich du so einen Kopfschütteln hast, auf keinen Fall, hoff, was erzählst du für einen Blödsinn.
Nee, die fahren ja jetzt schon zum zweiten Mal in der Besetzung Ayuso und Almeida, wie im letzten Jahr die Vuelta als gleichberechtigte Kapitäne, sage ich mal. Ich glaube, man hätte sie nicht nochmal zusammen an den Start geschickt, wenn die sich überhaupt gar nicht leiden können.
Ja, und ich finde ja, sich gar nicht leiden, wenn man auf professioneller Ebene zusammenarbeiten kann, ist das ja trotzdem in Ordnung. Also ich musste schon mal einmal, in einem ganz sehr, sehr lange her, aber in einem ganz anderen Zusammenhang, musste ich mit jemandem zusammenarbeiten. Das war wie Tag und Nacht. Aber man konnte halt auf einer professionellen Ebene und von dem, was man konnte, passt das halt sehr gut. Kann es ja auch geben, ne? Und vielleicht haben die dann auch noch jetzt so langsam den persönlichen Draht zueinander gefunden. Irgendwann rauft man sich ja vielleicht doch zusammen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also das macht mir Freude. Also ich werde jetzt kein Fan des Teams, aber vielleicht liegt es an der Brille. Ich bin ja seit neuestem auch ein Träger der Brille vom UA-Ausstatter. Die macht schnell. Das habe ich selber mir auch gemerkt. kommen wir zur Sonntag-Etappe, ne? Gestern war ja Ruhetag, sonntige Etappe. Genau. Das war die für mich Vieh-Etappe. Ich erkläre auch warum. Es gab ja Veränderungen, also es war eine Windkanten-Etappe, so viel kann man schon mal sagen, ne? Am Anfang alles wild durcheinander. Irgendwann setzte sich dann vorne auch eine Gruppe ab und die war auch mit so 7-9 Fahrer ungefähr, kann das sein? Habe ich das richtig erinnert? Ne, hinten gab es dann immer wieder Windkante und Durcheinander. Und dann irgendwann, ich will dich mal ein bisschen entlasten, weil bei der Etappe habe ich ein paar Sachen gesehen, kam es dann dazu, dass die Jury sich entschlossen hat, die Zeiten, nicht das Ziel, sondern nur die Zeitnahme nach vorne zu verlegen. Ich kann mich nicht erinnern, dass es sowas schon mal gab. Also jetzt bei der Bergankunft, ne? Also bei jetzt so, ne? Bei normalen Etappen, ja, aber bei der Bergankunft?
Ja, ganz generell muss man ja sagen, also ich bin ja ein Fan davon, wenn man was für die Sicherheit der Fahrer macht.
Ja.
Aber auf der Etappe war das für mich blinder Aktionismus, weil wenn ich jetzt dann die Zeiten für die Klassementfahrer, wann war das? 2,5 Kilometer vom Ziel oder so.
2,1, glaube ich, ja. Aber
wurden die dann genommen. Aber vorne die Ausreißer müssen ganz regulär um den Etappensieg sprinten. Dann heißt es ja, sage ich den Ausreißern, eure Sicherheit ist mir nicht so viel wert wie die der Klassementfahrer. Also ich mache sozusagen zwei Schubladen von Fahrern auf oder stecke manche Fahrer in eine Schublade oder stelle manche über andere. Also das hat sich mir dann nicht erschlossen. Warum müssen dann die Ausreißer nicht auch nur bis 2,1 Kilometer vor dem Ziel fahren? Das war so, ich denke, der Hintergedanke, wir machen das jetzt einfach mal, damit keiner der, sage ich mal, Stars oder keines der großen Teams uns als Veranstalter an die Karre fahren kann und sagen kann, ihr seid schuld, dass jetzt unser Star aus der Rundfahrt ausgeschieden ist.
Wobei ich das jetzt oben auch gar nicht so problematisch fand. Also ich finde, da gab es schon deutlich schlimmere Ankünfte. Oder
nee, gar nicht, zumal es ging bergauf, das war das eine. Und zum anderen, ja gut, hätte man sich vielleicht vor Ort besser noch ein Bild machen können. Klar war das matschig, aber ich habe da jetzt keine große Gefahr drin gesehen.
Nee, und du sagst es bergauf, also es war bergauf, die sind ja jetzt keine Geschwindigkeiten von schneller als 15 km/h gefahren, der Kenner, ne? Also ganz skurrile Sache, also fand ich sehr, sehr, sehr komisch oder unschön, weiß nicht, wie das richtige Formulierung dafür ist, aber hat sich mir nicht erschlossen. Und ich fand am lustigsten, also laut lachen fast musste ich, als man dann gesehen hat, diese 2,1 Kilometer, das war ja wie so ein Viehgatter, wo die durch sind, ne? Also das war ja so ein grünes oder blaues Gitterding. Und ich dachte auch irgendwie so, die machen nach dem 100. zu und sagen so, das war's für heute. Keiner mehr durch ist. Also ganz, ganz komische Nummer.
Ja, und zumal dann auch erst Abstände ins Gesamtklassement übertragen wurden, die dann später wieder annulliert wurden.
Okay. Ja, ich hatte nur gesehen, dann später auch in der Ergebnisliste, ne, Platz, ich weiß nicht mehr, welcher Platz das war, da war irgendeiner, der hatte einen Abstand von 3 Minuten 11. Ja, genau, Vlasov hatte einen Rückstand von 3:11. Und Mass, der war quasi, hatte einen Abstand von 3 Minuten 16, war aber vor Vlasov platziert. Naja, weil er einfach früher ins Ziel gefahren ist. Der hat dem Vlasov einfach 4 Sekunden wieder abgenommen. Oder
5 Sekunden. Eben, deswegen ist es ja so verwirrend, weil die dann halt einfach weiter gerollt sind, sag ich mal. Und ohne ohne Bedeutung ins Ziel gefahren sind, aber die Zeiten, es wurden halt eingefroren bei Kilometer 2,1 vor dem Ziel und da war halt Vlasov, meine ich, mit Almeida zusammen, die sind 2 oder 3 Sekunden oder 5 Sekunden waren es dann am Ende vor den anderen Favoriten reingekommen, die von Primoz Roglic dann angeführt wurden und hinter Roglic gab es zunächst einen Zeitabstand zu Evenepoel und Enric Mas, der wurde aber später wieder gestrichen.
Ja, alles sehr, sehr kurios. Haben wir das Ergebnis schon genannt? Nee, ne? Obwohl es eigentlich erfreulich ist.
Ja, also Lennart Kemner hat die Etappe aus der Ausreißergruppe heraus gewonnen. Er hat es ja schon ein paar Mal probiert jetzt bei der Vuelta und herausragend gemacht, kann man nicht anders sagen, den richtigen Riecher gehabt, in die Gruppe zu gehen, dann auch an dem Schlussanstieg clever gemacht, also im richtigen Moment vorne attackiert. Es ging ja immer so rauf, runter in diesem Schlussanstieg und da konnte er die Kombination aus seinen Zeitfahrqualitäten und Kletterqualitäten war da unschlagbar aus der Gruppe heraus und er ist jetzt einer von wenigen Fahrern, die Etappen bei allen drei Grand Tours gewonnen haben. Mhm. Also hat beim Giro eine geholt, bei der Tour und auch bei der Vuelta jetzt. Ja, und das...
Alles richtig gemacht. Also hat mich sehr gefreut für ihn. Schönes Ding und wie du schon sagst, er hat es schon mehrfach versucht jetzt bei der, immer wieder in Gruppen gegangen und hat es nicht mal Jens Vogt gesagt, manchmal muss man auch auf das Glück so lange einprügeln, bis es bei einem bleibt und das hat er jetzt gemacht und das freut mich für ihn sehr. Schönes
und
Ding.
Man darf auch nicht, und also wenn man die Saison des Teams Bora Hansgrohe im Rückblick betrachtet, klar, bei den Klassikern war dann viel Schatten, aber sie haben bei jeder Grand Tour mindestens eine Etappe gewonnen. Sie haben mit Hindley die Etappe bei der Tour gewonnen, haben beim Giro auch eine Etappe geholt und jetzt bei der Vuelta auch.
Ja, und man muss ja auch sagen, Vlasov, Top-10-Platzierung ist durchaus noch drin und da muss man ja auch mal sagen, das ist jetzt auch nicht das Schlimmste. Ne? Also klar wünschen sie sich wahrscheinlich auch irgendwann nochmal mehr, aber völlig in Ordnung finde ich das, diese Platzierung. Zumindest zum damaligen Zeitpunkt 10. Ja, was hat sich hinten getan? Also, bei dieser Zeitnahme, also ich fand das auch noch sehr schön, dass nach der Zeitnahme alle Shake Hands und so, ne, waren, hat man so auch noch nicht gesehen. Es ist quasi ein gemeinsames Ausfahren, was sonst immer nur auf der Rolle passiert. Bei den Gesamtführungen oder im Gesamtklassement hat sich da jetzt eigentlich nichts getan, außer dass Wout Poels ist ziemlich abgerutscht, aber längerfristig hätte man ihn wahrscheinlich auch nicht vorne unbedingt erwartet. Und ansonsten Sepp Kuss weiter vor Marc Soler, vor Lenny Martinez, Evenepoel, Landa irgendwie auch komisch da vorne zu sehen. Also freut mich für ihn, aber irgendwie weiß man nicht so recht,
wie er damit hier. Da war er halt in der Ausreißergruppe an dem Tag, wo die große Gruppe weggefahren ist, ja.
Ja, also wie gesagt, freut mich für ihn, aber irgendwie so richtig fühlt es sich nicht an, finde ich. Also so richtig so, irgendwie komisch, den Mandanda da vorne. Aber ich mag ihn ein bisschen. Roglic, Vingegaard, Enric Mas, Ayuso, Almeida, De La Cruz und so, nennen wir Vlasov noch. Vielleicht dann auch mal an der Stelle noch das Sprintertrikot. Natürlich mit 2 Siegen dann bei Caden Groves. Ich spreche es, glaube ich, hoffentlich richtig aus. Bergtrikot. Es gab noch kaum Bergtrikot-Punkte bisher, ne? Oder nur relativ wenig?
Ja, schon. Man muss dazu sagen, dass die Mannschaft des führenden Eduardo Sepulveda das recht schlau gemacht haben. Also an den Tagen, wo Sepulveda halt nicht in der Gruppe war, hatten sie immer irgendwie Leute dabei, die den anderen, die potenziell hätten dieses Trikot übernehmen können, die Punkte weggeschnappt haben.
Ja, egal. Ne? So kannst du auch das Ding holen. Das haben wir ja andere auch schon so gemacht. Finde ich durchaus in Ordnung. Und das Jugendtrikot zu dem Zeitpunkt noch bei Lenny Martinez und Berg Mannschaftstrikot haben wir ja gesagt, Jumbo Visma. Das war der Sonntag. Kommen wir zum Montag. Also gestern, da ist nichts passiert, das war der Ruhetag und heute kann das Einzelzeitfahren. Ich habe, muss ich gestehen, zu meiner großen Schande nur ein ganz kleines bisschen gelesen und erhoffe mir sehr, dass so manches Fragezeichen über meinem Kopf sich jetzt noch klärt in der Sendung. Wo fangen wir an? Ja. Also beim Sieger oder wie es gelaufen ist? Beschreibung der Strecke?
Wie es gelaufen ist, also das, die Beschreibung der Strecke ist einfach, dass
simpel.
Im Prinzip Teller flach war. Im ersten Teil war es ziemlich technisch. In Valladolid, ja, in der Stadt drin, waren da einige Kurven zu meistern. Insgesamt 26 Kilometer rund die Strecke lang. Und wie ist es gelaufen? Also zuerst hat so Stefan Bissegger die erste Richtzeit gesetzt, kam relativ schnell Filippo Ganna und da war schon allen klar, dass das eine Wahnsinnszeit ist, die der da gefahren ist. Mhm. 56er Schnitt auf dem Kurs mit den vielen Kurven im ersten Sektor drin. Das war schon echt krass, aber man hat auch gesehen, dass ein Ganna da natürlich viel mehr Risiko geht in den Kurven als so mancher Klassementfahrer. 27,39 war dann die Zeit von Ganna und ja, da kam dann nicht mehr viel bis zu den Klassementfahrern. Bei den Klassementfahrern realistisch gesehen hatte ich noch Roglic und Evenepoel, die am Ende Zweiter und Dritter werden, die Chance gegeben, Ganna zu schlagen.
Hattest du es noch gedacht? Also als ich das Ergebnis...
Ja, sicher. Also ich hätte gedacht, Remco Evenepoel, nachdem er ja bei der WM Ganna manch um 9 Sekunden geschlagen hat in dem Zeitfahren, dass die Kräfteverhältnisse ähnlich sind an dem Tag. Aber wie sich herausstellte, hatte Remco Evenepoel nicht seinen besten Tag. Er war bei der ersten Zwischenzeit sogar langsamer als Primoz Roglic und hat dann aber erst so richtig zu seiner, sag ich mal, Position oder zu seinen Beinen gefunden, hat auch hinterher nach der Etappe gesagt, es war jetzt nicht sein bestes Zeitfahren, also hatte nicht die besten Beine und deshalb hat er auch da auf dem ersten Abschnitt ein bisschen Zeit verloren, was man auch gesehen hat, dass Evenepoel noch weniger Risiko eingegangen ist als beispielsweise Primoz Roglic und ich hätte mir insgesamt, oder beziehungsweise, ich denke, es war sein Plan, an dem Tag jetzt den anderen wirklich, sag ich mal, einen kleinen Schreck einzujagen und denen viel Zeit abzunehmen. Das hat jetzt in der Form nicht geklappt. Am Ende waren es nur 20 Sekunden auf einem Primoz Roglic, muss man auch dazu sagen. Der hat dieses teaminterne Duell gegen Jonas Vingegaard deutlich für sich entschieden.
Da wäre ich jetzt als erstes mal eingestiegen, um eine Frage zu stellen. Wie kam es dazu? Also war Vingegaard, ist er müde? Wird er müde?
Man muss das natürlich ein bisschen in Relation setzen. Dieses Zeitfahren, was Vingegaard bei der Tour de France gewonnen hat, hatte natürlich auch einen ziemlich krassen Berg oder zwei sogar drin. Und das war jetzt ein reines Flachzeitfahren. Da ist natürlich ein Vingegaard, ja, also ich will nicht sagen auf verlorenem Posten, aber ja, ist nicht der reine Zeitfahrer und zum anderen natürlich auch, ja, man merkt schon so jetzt während der Vuelta, dass er tendenziell, was die Form angeht, ein bisschen, ja, sag ich mal, noch von der Tour de France Form vielleicht zehrt und nicht ganz so spritzig ist wie ein Primoz Roglic und mein Gefühl ist, dass er eher in Richtung zweite Hälfte der Vuelta ein bisschen abbaut noch weiter, das merkt man schon.
Hätte ich jetzt auch so, also so wie ich es empfinde, wenn ich ihn sehe, so wie du es beschreibst, ja, sehe ich auch so. Das ist schade, aber ich kann mir gut vorstellen, dass auch dann, naja, totgesagte Leben länger, sagt man ja auch gerne mal. Ne? Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass man ihn nicht mehr als die große Gefahr sehen wird bei Suda Quickstep, sondern dass man auch schon in andere Richtungen schielt. Also ein Sepp Kuss, vielleicht ist man auch deswegen, vielleicht war das Jumbo auch gar nicht so. Oder kommt es für Sie nicht so überraschend und deswegen hat man mit Kuss mehr gearbeitet oder hat Kuss mehr Freiheiten gegeben oder hat Kuss schon sehr früh fahren lassen, um da nochmal das, vielleicht ist er das zweite Eisen im Feuer am Ende des Tages. Das werden wir, glaube ich.
Ja, vielleicht, aber auf der anderen Seite kannst du natürlich Vingegaard nicht fahren lassen. Er hat 1,13 nur Rückstand jetzt auf Evenepoel. Der Abstand passt zumindest so einigermaßen für Evenepoel. Aber dass er jetzt dann nur, was sind es, 35 Sekunden auf Primoz Roglic hat, ist, sage ich mal, mit den Etappen, die noch kommen, ein bisschen wenig. Und gerade die nächste Überraschung des Zeitfahrens, fand ich, war so ein bisschen Sepp Kuss. Also da haben viele den schon abgeschrieben vor dem Zeitfahren und hat sich dann doch besser geschlagen, als man dachte. Verliert nur eine Minute 29, 1,13. Zu Remco Evenepoel sind es dann am Ende. Da hätte ich so mit 2 Minuten gerechnet, dass er die verliert. Gut, jetzt hat er da viel Vorsprung noch. hat ein bisschen was auf Marc Soler eingebüßt, der auch ein super Zeitfahren gefahren ist. Also es gab wenige Leute, die ja wirklich so ein, also da völlig außer Rang und Traktanten gefallen sind. Klar, so ein Mann wie Landa an dem Tag hat einiges an Zeit verloren. Ein Uijtebroeks beispielsweise hat auch viel Zeit verloren.
Guck gerade, wer hier im Gesamtklassement wirklich richtig abgestürzt.
Es ist keiner. Also
ist die, keiner, ne?
Es waren alle auf einem guten Niveau, sage ich mal. Auch die Mannschaft UAE hat sich mit allen dreien das recht gut geschlagen. Ayuso, Soler und Almeida, alle drei in den Top 10. Vlasov hat mich sehr positiv überrascht. Fünfter in dem Zeitfahren mit nur 52 Sekunden Rückstand. Ja, also von daher war das ein sehr ausgeglichenes Zeitfahren.
Also wenn man sich anschaut, wenn man so die Gesamtwertung sich jetzt nach diesem Zeitfahren anschaut, ne, und dann so guckt, es ist jeder, also es sieht ein bisschen, sieht schon fast lustig aus, ne? Es ist jeder, wie gesagt, Mikel Landa ist 6 Plätze abgestürzt. Das ist aber der größte Absturz überhaupt von allen. Und es sind auch alle immer nur so um 1 Platz, um 2 Plätze, um 3 Plätze nach vorne. Also es ist jeder irgendwo da gefahren, wo er sich einzuordnen hat. Oder einzuordnen ist im Moment aufgrund der Gesamtwertung. Ist schon cool. Also werde ich mir nochmal bei einem Einzelzeitfahren von der Tour und vom Giro angucken, ob das da genauso war. Oder ob da die Sprünge dann doch nochmal größer sind.
Also ich meine, mich erinnern zu können, bei diesem Giro-Zeitfahren, das war eines der ausgeglichensten Zeitfahren, sage ich mal, der letzten Jahre bei einer Grand Tour. Also da ging es dann wirklich im Sekundenbereich zwischen den Klassementfahrern. Bei der Tour war es jetzt, meine ich, recht eindeutig für Vingegaard. Und wer natürlich noch so ein bisschen abgefallen ist wieder an dem Tag, aber er war vorher auch nochmal gestürzt am Wochenende, war das, meine ich, Geraint Thomas. Der hatte jetzt dann heute wieder Pech, nämlich zwischendurch noch einen Platten an seiner Maschine und hat dann 2 Minuten am Ende auf Ghana verloren.
Ja. Ich hatte mich so auf. Ich musste, als ich das gelesen habe, direkt an Ron Dennis denken, der auch bei seinem letzten Zeitfahren Platten hatte. Und wenn nicht, dass das jetzt das letzte Zeitfahren Gerard Thomas ist und er hatte auch einen Platten, entsteht da ein neuer Fluch. Das war direkt mein Gedanke. Ja, tat mir auch unfassbar leid für ihn, den sympathischen Waliser, dass der da. Ja, einfach Pech gehabt hat. Anders kannst du nicht sagen, was soll man sonst zum Platten sagen. Aber ansonsten alle gut durchgekommen, alle wahrscheinlich mit ihren Leistungen mehr oder minder zufrieden. Da, wo sie angesehen sind, klar, Evenepoel hätte wahrscheinlich auch gerne gewonnen, aber kann man so lassen. Gesamtklassement mit Abständen jetzt, da wir ja dann heute die Zensur hier haben. Sepp Kuss auf Platz 1, 26 Sekunden dahinter Marc Soler auf Platz 2, 1:09 hinter Sepp Kuss, Remco Evenepoel. Das ist also das derzeitige Podium. Primož Roglič, 1:36 mit einem Abstand, vielleicht sollte man das an der Stelle auch erwähnen, von 25 Sekunden hinter Remco Evenepoel. Lenny Martinez von Groupama FDJ, 2:02. Joey Almeida vom Team UAE, 2:16. Jonas Vingegaard, heute ein bisschen Abstand eingefangen, 2:22, was dann wiederum auch bedeutet, dass es 1:13 auf Roglic sind. Auf Evenepoel.
Evenepoel.
Um da auch mal so die Abstände dann. Ayuso auf 2:25, Platz 8. Enric Mas, Platz 9, 2:50 und Vlasov mit 3:14. Auch Gesamtwertung der Teams, vielleicht mal kurz nochmal, da ist UAE sogar noch näher rangekommen auf Jumbo. Also der Abstand hat sich verringert, 57 Sekunden nur. Ich hätte nicht gedacht, dass ich irgendwann mal die Teamswertung so spannend finde, aber vielleicht wird das spannendste Teamwertungsrennen seit langem, wenn die 30 weiter alle vorne rumtummeln. Obwohl,
mit Sicherheit.
Glaubst du, dass diese 6 Fahrer alle so gesund und ohne Sturz und sicher und ohne Einbruch durchkommen? Das wäre auch mal was, ne? Also hat man ja so auch selten gesehen. Wenn ich dich heute fragen müsste, wer gewinnt den Giro? Die Vuelta. Wie wird denn heute deine Antwort ausfallen im Vergleich zu vor der Vuelta?
Ich bleib bei meinem Tipp, Primož Roglič, dass der gewinnt, weil der macht jetzt ähnlich wie beim Giro den Eindruck, dass er am Anfang vielleicht noch nicht voll bei 100% war und jetzt dann derjenige ist, der, sag ich mal, am wenigsten abbaut oder den frischesten Eindruck von diesen Klassementfahrern macht. Remco Evenepoel, hätte ich gesagt, wäre in einem anderen Team. Aber ich glaube einfach, dass ihm diese Freitagsetappe, die wird er nicht in den vorderen Positionen des Gesamtklassements überleben.
Mhm. Ja, ich glaube, also mittlerweile meinte Maria Vingegaard, da sehe ich auch mich nicht auf der Gewinnerseite mit dem Tipp im Moment. Vielleicht hat er auch nur eine schwache Phase. Würde mich freuen, wenn er nochmal wieder, er ist ja nicht weg, ne? Aber wenn er wiederkommt oder die in ihn gesetzten Erwartungen meinerseits dann doch erfüllen könnte. Wenn nicht, völlig in Ordnung. Also da würde ich jetzt schon abreißen. Ich bin aber auch noch in, ich weiß es nicht, Ich tue mich wirklich schwer. Remco hast du ja vorher gesagt, ne, das Hochgebirge ist nicht so seins, seine Mannschaft ist nicht seins, die beiden Argumente. Also das mit dem Hochgebirge hat noch nicht gegriffen. Die Situation war noch nicht da, deswegen kann das durchaus sein, dass du da richtig liegst. Er macht für mich einen sehr kontrollierten Eindruck. Roglic ist wie immer für mich komplettes Buch mit 7 Siegeln, undurchsichtig. Ich kann ihn einfach nicht lesen. Sepp Kuss fände ich spannend, aber dafür ist der Abstand mittlerweile zu gering. Also, ne, das sind ja nur noch eine Minute, das wird nichts. Ich hoffe, Maas auch nicht so, also sehr, sehr unauffällig. Ich hoffe, dass er so in der letzten Woche irgendwie seinen Peak gesetzt hat und da rauskommen wird. Ich finde es verdammt schwer. Also im Moment ist Roglic so der sicherste Tipp, ne?
Also ich glaube, die ersten zwei, Kuss und Marc Soler, die werden da mit Sicherheit noch rausfliegen.
Ja.
Weil ich bei beiden damit rechne, dass sie an einem Tag richtig viel Zeit bekommen. Und dann hast du ja im Prinzip schon Evenepoel vor Roglic, Lenny Martinez, glaube ich auch nicht, dass der da vorne drin bleibt. Und dann Almeida. Und dann ist nur die Frage im Prinzip, wer von den beiden UAE-Fahrern, sage ich mal, der stärkere noch ist.
Ayuso und Almeida?
Ja. Ja, also einer von den beiden, denke ich, wird das Podium dann komplettieren.
Kann alles passieren. Kann aber auch noch alles anders sein. Ja, ich bin gespannt. Also es ist auf jeden Fall eine spannende Rundfahrt von dem, was sie uns bietet. Gucken wir kurz mal auf die nächsten Etappen. Ich muss mal hier La Vuelta aufmachen. La Vuelta.
Also morgen ist dann die 11. Etappe am Mittwoch. Lerma nach La Laguna Negra. Es ist eine Bergankunft. Sagen wir mal so 163,2 Kilometer mit einem relativ langen Anlauf auf, ja, sag ich mal, großer Höhe. Also die fahren den ganzen Tag im Prinzip so um die 1200 Meter rum, also nicht so ganz richtig flach, ein bisschen wellig. Und dann dieser Schlussanstieg 6,5 Kilometer mit 6,7%. Da, gut, da würde ich jetzt gleich sagen, wie wir neulich zu dieser Etappe gesagt haben, als diese große Gruppe weg war, da wird sich bis auf die letzten 3-4 Kilometer nicht viel ereignen.
Ja, aber damals lagen wir ja schon falsch. Also ich meine, das wäre so eine perfekte Situation für diese Fahrer zwischen Platz 15 und 8 oder so, um zumindest mal was zu versuchen. Weil irgendwie, ne, also wir sind jetzt bei Etappe Nummer 10, ne, Halbzeit ziemlich genau. Irgendwann geht dir halt die Zeit aus. Ne? Und wenn du dich mit Platz 10 zufrieden geben willst, schon Vlasov zum Beispiel, ne? Also Vlasov und Landa, wenn die sich damit zufrieden geben, wo sie jetzt sind, okay. Aber wenn man mal was ausprobieren möchte, wäre das morgen vielleicht gar nicht so der allerschlechteste Tag. Weil, wenn es nicht klappt, wirst du auf jeden Fall nicht komplett untergehen. Ne? Aber da mal so ein paar Sekunden noch rausholen. Guck mal, wenn Vlasov vielleicht mal eine Minute rausholen würde morgen, halte ich jetzt auch nicht für sehr wahrscheinlich. Aber dann macht er einen Sprung auf Platz 5 direkt. Hat der ein oder andere noch einen schlechten Tag, dann geht es direkt weiter nach vorne. Also ich glaube nicht, dass sowas passieren wird, aber andererseits auszuschließen ist auch nicht. Kann spannend werden, kann aber auch eine echt öde Etappe werden, glaube ich. Mittwoch waren wir, dann Donnerstag. War diese Sprungschanzen-Etappe, ne?
Ja, genau. So ein bisschen wie so eine Halfpipe. Denke ich, aber vielleicht sogar was für die Sprinter,
ja.
Weil, ja gut, es geht bergab, also es ist schon mal schwierig, sich da irgendwie abzusetzen auf den ersten 25 Kilometern und ja, dann die Berge sind auch nicht so richtig schwierig, also ich kann mir schon vorstellen, dass da Alpecin das kontrolliert für Caden Groves.
Das wird, würde ich einiges darauf wetten, dass das eine Sprintetappe gibt. Guck mal, die ganze Etappe hat 800 Höhenmeter. Also das ist ja, also das sieht jetzt auf dem Tableau, glaube ich, noch mal schlimmer aus, als es dann in Wirklichkeit ist. Also die Etappe würden wir zwei ohne Probleme irgendwie locker durchfahren. Jetzt nicht mit den Profis mitfahren, ne? Aber 800 Höhenmeter auf 150 Kilometer, also da würdest, also du hättest da auch einen ordentlichen Schnitt, wenn du fahren würdest. Also
mit Sicherheit.
Ja. Ja, und dann, dann gilt's, dann ist Freitag, dann wird's episch.
Ja, am Freitag ist dann die Col du Tourmalet-Etappe mit 4 Bergen insgesamt, 2-mal Or-Kategorie, der Col du Bisque und der Col du Tourmalet zum Schluss zwischendrin, also am Anfang der Puerto de Portalet und der Col de Spandelis, dritte Kategorie, erste Kategorie. Ich glaube, da habe ich schon mehrmals gesagt, wird Jumbo-Visma versuchen, die Vuelta zu entscheiden mit ihrer numerischen Überlegenheit. Also kann mir auch vorstellen, dass die nicht bis zum Schlussanstieg zuwarten, um Remco Evenepoel anzugreifen, sondern es könnte so eine Doublette der Col du Granon-Etappe von der Tour de France im letzten Jahr werden, wo sie am vorletzten Anstieg schon mit allen dreien versuchen, wechselweise wegzufahren.
Was ich da, also ich mache jetzt ein ganz verrücktes, also so verrückt ist auch nicht, ne? Es ist immer noch Radsport, aber vielleicht opfern sie an dem Tag Sepp Kuss oder auch Vingegaard und sagen, okay, den ersten schießen wir schon beim Obisk weg, den lassen wir da voll arbeiten und dann zieht Vingegaard, bis dahin hat sich ja noch mal was getan, ne? Das sind ja noch mal ein paar Tage gewesen, man kann vielleicht besser mit den Fahrern sprechen, reinhören, wer, wo, wie. Und entweder Kuss oder Vingegaard wird geopfert und dann wird von Anfang an, also schon am Obisk, mächtig attackiert. Spätestens dann an dem Spandauer Valleyberg, wie heißt der, Col de Spandelet?
Spandelis.
Genau, spätestens da. Und ja, da wollen sie es dann wissen. Ich glaube, dass das Klügste, was Evenepoel an dem Tag machen kann, ist sich relativ zurückhalten und hoffen, dass sich UAE und Jumbo da bekriegen und selber versuchen, irgendwie sich da so durchzumogeln.
Eben, das könnte so das sein, woraus er profitiert, wenn sich wirklich UAE verantwortlich dafür fühlt, Jumbo nachzufahren.
Naja, aber müssen irgendwann, ne? Also ihr Anspruch kann ja auch nicht sein. Aber hattest du das nicht gesagt, dass UAE unbedingt dieses Jahr die UCI-Gesamtwertung Mannschaft irgendwie gewinnen will?
Ja, aber sind ja auf Kurs. Also
ja, absolut. Und wie?
Bislang ist es natürlich immer so bei dieser Vuelta, dass alle nur erstmal schauen, was macht Jumbo und danach richten wir dann unsere Taktik aus und UAE guckt auch so ein bisschen immer auf Evenepoel, was macht der und schicken den immer eher in die Verantwortung. Vielleicht ist es auch umgedreht, dass Jumbo und Evenepoel sich so in den Haaren haben, dass dann am Ende ein UAE-Fahrer davon profitiert.
Mhm. Auf jeden Fall wird an dem Tag, muss die Festplatte angeworfen werden, um das Ganze zu dokumentieren und aufzunehmen, das ist keine Frage. Das ist zwingend notwendig in dem Moment.
Ja, schade, dass die Etappe an einem Freitag ist, nicht an einem Samstag und weil der Tag danach, die Etappe ist fast noch schwerer, die Etappe 14, weil rein von den Bergen her 2-mal Or-Kategorie, 1-mal erste Kategorie, man fährt dann wieder aus Frankreich raus nach Spanien zurück, dann zu der Bergankunft Lara Belagua und ja, ich finde nur der Anlauf ist halt flach, die ersten 50 Kilometer und dann ist die Etappe fast ebenso schwer.
Ja, und vor allen Dingen, es macht es ja auch zusammen die Schwierigkeit aus, ne? Also, dass man muss das ja vielleicht auch dann zusammen sehen, die fahren halt in 300, weiß nicht, wie viele Kilometer sind das erste, die Tourmalet-Etappe ist wenigstens nicht so lang, ne? Aber die fahren gut 290 Kilometer mit diesen Tausenden von Höhenmetern zusammen. An zwei Tagen genau folgend, dass die Dosis macht da auch das Gift, ne? Und ich finde, dass auch die Sonntagsetappe nicht so, also die hat jetzt kaum nicht so viele Höhenmeter, aber auch sehr wellig am Anfang und sehr, das kann einem auch nochmal die Beine ziehen. Also ich weiß auch nicht, ob ein Evenepoel nicht sich sagt, ich versuche jetzt den Freitag und den Samstag so mich irgendwie durchzuwursteln, damit ich dann am Sonntag vielleicht überraschend da was machen kann.
Ja, wobei ich glaube, bei dieser letzte Anstieg, der ist zwar relativ nah am Ziel, aber sehr leicht.
Ja.
Es ist nicht schwer genug, um dann eine Mannschaft wegzufahren.
Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich hast du recht. Und dann ist schon wieder Ruhetag. Und dann können wir schon wieder aufnehmen. Also, vielleicht Knoten ins Taschentuch für Freitag und Samstag. Das sind die entscheidenden Etappen. Thomas glaubt Roglic vor Evenepoel, vor den dritten, vor einem UAE-Fahrer. Das können wir jetzt so festhalten. Ich finde es schwieriger denn je, weil Roglic für mich immer noch so undurchschaubar ist in seinem Tun. Aber vielleicht hast du recht mit deiner Wehrsache und Einschätzung. Okay, sollen wir in dem Moment den Deckel drauf machen? Eigentlich schon, oder?
Ja, denke, das war jetzt ein relativ guter Rhythmus, dass wir jetzt jede Woche einmal einen Abriss gemacht haben von dem Rennen.
Genau. Und wenn irgendwas Aufregendes passiert, wenn am Tourmalet auf einmal Lennart Kemna mit 10 Minuten gewinnt, dann gibt es eine Extrasendung. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Also wenn ich mich sehr alleine vors Mikrofon hier setze. In Ordnung. Thomas, dir vielen herzlichen Dank. Mögen mehrere Bewerber bei dir eingehen, die dir ein 58er Crossrad mit 33er Bereifung für den Supercross zur Verfügung stellen, meine ich. Und möge der Rest der Hörerinnen und Hörer ganz viel Spaß haben bei der Vuelta, den haben wir. Und gehabt euch wohl, passt auf euch auf und schaut viel Radsport. Tschüss.
Tschüss.